Es ist so, wenn der Blutdruck eben vor der 20. Schwangerschaftswoche bekannt ist, dann spricht man von einem höchstwahrscheinlich von einem chronischen Bluthochdruck. Mhm. Und wenn er nach der 20. Schwangerschaftswoche auftaucht, dann ist es wahrscheinlich eine Bluthochdruckerkrankung in der Schwangerschaft. Beide Bluthochdruckerkrankungen sollten nachgesorgt werden.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Redl-Lenk.
Ehrlicherweise, ich bin, muss ich sagen, ganz selten vor solchen Podcasts irgendwie angespannt und aufgeregt. Frauengesundheit macht mich aufgeregt und angespannt. Vor allem wahrscheinlich auch deshalb, weil ich keine Frau bin. Und das Zweite ist, dass meine Tochter Sozialarbeiterin ist und dass ich da schon im Gespräch ganz oft irgendwelche Fehler mache, wenn ich mich über Frauen auslasse, also über Frauen rede. Nicht? Da bin ich gar nicht ganz selten irgendwie falsch dabei.
Ich glaube, dass die Sarah das sehr gut macht und ich glaube, dass du die ja prinzipiell nicht über Frauen auslässt.
Nein, über Frauengesundheit nicht. Oder über meine Gedanken zu Frauengesundheit. Und das ist dann sehr häufig was, wo man wahrscheinlich als Mann nicht richtig beurteilen kann, was da los ist. Oder was sagst du, Peter?
Ich finde, wir haben das große Glück, heute wieder mal einen großartigen Gast,
du bist auch nervös.
Ja, ich bin total nervös, bei uns zu haben. Und mir fällt gerade auf, dass ich unglaublich schlecht vorbereitet bin, weil ich habe normalerweise alle Titel von unseren Gästen immer mit. In dem Fall hoffentlich stimmt das, was ich vorbereitet habe, nämlich Frau Oberärztin, Doktorin Birgit Pfaller-Eiwecker. Aber ich glaube, hinten kommt noch MSC, aber Birgit, du wirst das klarstellen. Und Oliver, du weißt, am 8. März ist der Tag der Frauengesundheit.
Das weiß ich natürlich.
Ja. Und wir wissen ja, du bist auch Vater, so wie ich Vater bin. Das heißt, Schwangerschaft ist dir nichts Fremdes.
Jetzt nicht ganz unmittelbar, aber meine Frau war schwanger,
ja. Ja. Und Oberärztin Dr. Birgit Pfaller-Eiwecker, hat uns einen Titel geschickt, den ich ja fast auch nicht aussprechen kann, beziehungsweise mich kundig gemacht habe, was bedeutet denn das eigentlich? Und ich frage einmal die, was das bedeutet, nämlich Schwangerschaft als Window of Opportunity. Was ist ein Window of Opportunity in deiner Welt, Oliver?
Ein Fenster der Möglichkeiten. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht falsch übersetze. Ich habe mir allerdings im Unterschied zu dir die Vita von der Frau Dr. Pfaller-Eiwecker angeschaut und bin da auf die Karl-Landsteiner-Universität gekommen und hab gesehen, nicht, dass Schwangerschaft offenbar so ein Fenster der Möglichkeiten ist, vielleicht für die Zukunft schon was zu entdecken, weil der Körper durch eine Schwangerschaft natürlich einen gewissen Stresstest ausgesetzt ist. Und Stress, wir wissen das, kommt eigentlich aus der Materialwirtschaft, nicht? Also ein Material unter Stress setzen bedeutet quasi zu schauen, ob wann bricht es denn, ab wann treten Schäden auf? Übersetzt ist es dann in die Gesundheit worden, ich glaube in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Und bevor ich jetzt sozusagen ausreite und über Frauengesundheit rede, hätte ich gleich einmal erstens die Frau Dr. Pfaller-Eiwecker begrüßen. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Vielen Dank, dass du Zeit nimmst. Und ich hätte gleich eine Frage anhängen, nämlich: Was ist denn Frauengesundheit und warum reden zwar 50-jährige Männer langwierig über Frauengesundheit und lassen die Frau gar nicht zu Wort kommen?
Ganz herzlichen Dank für die Einladung und freue mich sehr, über Frauengesundheit heute zu sprechen. Weil Frauengesundheit liegt mir am Herzen und das hat auch schon in meiner Ausbildung zur Internistin und Nephrologin begonnen, weil wir waren als Nephrologen und Internisten in Ausbildung immer für die Bluthochdruckerkrankungen auch zuständig. In der Schwangerschaft und generell Hypertonie. Und Schwangerschaft ist einfach ein ideales Zeitfenster, kann man ja gesagt, Window of Opportunity, eine Chance, frühzeitig Krankheiten zu detektieren, also Nierenerkrankungen, Spezialisten, Nephrologen natürlich, wollen wir rechtzeitig Nierenerkrankungen diagnostizieren. Und wir haben das schon gehabt, dass wir Patientinnen gesehen haben, die Bluthochdruckerkrankungen hatten, wozu eben die erhöhte Eiweißausscheidung dazu gehört. Und wir konnten dann Nierenerkrankungen in der Schwangerschaft diagnostizieren und die Patienten rechtzeitig versorgen, rechtzeitig auch dann therapieren und langfristig, weil wir sind ja eine große Abteilung für Nierenersatztherapie und unser Ziel ist natürlich auch das, vorher rechtzeitig zu erkennen. Und Bluthochdruckerkrankung in der Schwangerschaft ist eine Erkrankung, wenn es in der Schwangerschaft das erste Mal auftritt. Und es sind 10% aller Schwangeren. Also 10% aller Schwangeren haben eine Bluthochdruckerkrankung, sei es jetzt die chronische Bluthochdruckerkrankung oder eben die Schwangerschaftsbluthochdruckerkrankung. Und diese Patienten haben ein höheres Risiko, frühzeitiger mit einer Bluthochdruckerkrankung diagnostiziert zu werden. Das heißt, eigentlich eine von 10 hat ein Jahr nach der Schwangerschaft schon eine Bluthochdruckerkrankung, die therapiert gehört. Und eine von 5 noch 5 bis 10 Jahren. Und wenn wir das nicht therapieren und die Patienten 5, 10, 20 Jahre ohne Therapie sozusagen versorgt sind, dann haben wir Patienten, die dann zu uns in die Nierenambulanz kommen zur Abklärung. Und das fand ich immer schon sehr spannend, weil wir haben Patienten, da erhebt man die Anamnese, die sagen, ich war doch immer gesund. Dann fragt man, 2 Sachen sind uns besonders ein Anliegen in den letzten Jahren geworden. Das erste ist die Schwangerschaft. Hatten Sie ein Problem in der Schwangerschaft? Wir haben eine Patientin, die ist in der Bauchfelldialyse. Die hat in Anamnese eine Schwangerschaftserkrankung gehabt, die nie nachgesorgt wurde. Und die Patientin braucht jetzt eine Nierenersatztherapie. Und genetisch fragen wir jetzt auch alle Patienten bezüglich der Familienanamnese. Wir haben auch jetzt schon Patienten jetzt detektiert, wenn man die Familie immer erhebt, dass man zum Beispiel eine genetische Erkrankung detektieren kann, die man auch rechtzeitig versorgen kann. Was wir auch jetzt bei den Nierenerkrankungsanamnesen fragen, ist die Frühgeburtlichkeit. Also auch Frühgeburt, wenn eine Frau eine Frühgeburt hat, hat sie erhöhtes Risiko auf Herz- und Nierenerkrankungen. Und man muss auch wissen, die Nieren werden bis zur 37. Woche fertig ausgebildet und deswegen sind Kinder. Deswegen ist auch immer wichtig, dass man an die Kinder denkt. Also Frauen, wenn man die Frauen gut versorgt, versorgt man auch die Kinder in Zukunft gut. Und diese Kinder haben kleinere, also die Nieren, die werden nicht so gut ausgebildet, wenn sie nicht bis zur 37. Woche sozusagen fertig wachsen können. Das war jetzt mal eine lange Antwort auf die kurze Frage, oder?
Ich bin ganz begeistert, weil wie gesagt, ich habe auf der Karl-Landsteiner Universität Homepage deinen Lebenslauf gelesen und habe gesehen, dass du sozusagen in sehr vielen Feldern schon beschäftigt warst, im Übrigen auch im Ausland, also in Kanada, ich glaube in Nordamerika, und du sozusagen sehr viel an Wissen erworben hast. Was für mich interessant ist, ist, dass für mich jetzt die Frauenärztin eher die Gynäkologin und Geburtshelferin ist. Und ich glaube, das ist vielleicht was, was wir in dem Podcast auch ganz gut aufklären können, nicht, dass Frauengesundheit und dieses Spezialfeld, wo es darum geht, dass ich sozusagen in der Schwangerschaft präventiv vorbeuge, um dann Erkrankungen in der Zukunft vielleicht zu verhindern, abzumildern, abzufangen, dass das eine Querschnittmaterie ist, die auch die innere Medizin befasst. Ja. Das heißt also von deinem Ausbildungsgang bist du keine Gynäkologin und Geburtshelferin, oder?
Nein, also ich bin von meinem Ausbildungsgang, habe zuerst die allgemeine Medizin gemacht, also ich habe zuerst die Turnusausbildung in St. Pölten gemacht, habe dann die innere Ausbildung gemacht, habe dann 2015 bin ich eben nach Kanada gezogen und habe da die großartige Chance gehabt, eine weitere Ausbildung zu machen. Erstens eine klinisch-pharmakologische Ausbildung. Das heißt, wir haben da Medikamente in der Schwangerschaft beraten, ein Jahr lang. Und da ich primär gedacht hätte, dass es auch eine Ausbildung ist für Internisten, für Hochrisikoschwangere, habe ich mich dann weiter umgesehen und habe entdeckt, dass in Kanada und in UK, also in England und in Australien, gibt es die einzigartige Chance, und das ist auch im Curriculum der Internisten drinnen, dass man ein halbes Jahr durch verschiedene Ambulanzen geht und wirklich die innere Medizin und die Schwangerschaft kennenlernt. Und das heißt Obstetric Medicine. Also okay. Das ist wirklich auch dort. Also in Kanada ist es in der Ausbildung der Internisten verankert. Ja. Und das heißt, man rotiert dann und es gibt eben Ambulanzen, die sich beschäftigen mit Diabetes und Schwangerschaft, mit Nierenerkrankung, Schwangerschaft, Bluthochdruck, genauso die Rheumatologie zum Beispiel, die also auch Neurologie zum Beispiel. Also die haben eine sehr, sehr breite Ausbildung. Diese Ausbildung dauert ein Jahr. Ja. Und das war schon eine großartige Gelegenheit, dass man das dort kennenlernt. Aber es gibt es, wie gesagt, in englischsprachigen Ländern. Es gibt jetzt, ich war jetzt gerade auf einem Kongress in London, und da haben sich auch Frauenärzte und Internisten und Anästhesisten und Neurologen gemeinsam sozusagen haben diesen Kurs erstens veranstaltet. Nicht, und auch Geburtshelfer, natürlich. Und die Zuhörer waren also auch aus verschiedenen Feldern. Und da habe ich schon mitbekommen, dass es jetzt auch sozusagen Anreiz gibt, es in Europa zu etablieren. Und das heißt halt Obstetric Medicine. Ich bin ständig auf der Suche nach einem deutschsprachigen Namen, weil mütterliche Medizin klingt irgendwie ein bisschen veraltet. Oder maternale Medizin. Aber es wird immer wichtiger, weil 20% unsere Schwangeren jetzt haben eine chronisch-medizinische Erkrankung. Das weiß man, weil die Patientinnen werden, also Patientinnen, Frauen in der Schwangerschaft werden älter. Ja, unser Durchschnittsalter der Schwangeren ist momentan so zwischen 31 und 33. Und man weiß, dass 20% von ihnen eine chronische Erkrankung haben. Und es ist halt auch so, dass unser Lifestyle, wir werden halt ein bisschen, sagen wir mal, übergewichtiger und bewegungsunlustiger. Und dadurch haben wir auch dieses Problem, dass man die Fettleibigkeit nimmt in Österreich halt auch zu. Und das ist mir auch ein besonderes Anliegen, dass es in Österreich halt auch da eine bessere Versorgung gibt. Und deswegen haben wir für die Landesgesundheitsagentur gemeinsam mit der Geburtshilfe in St. Pölten Folder gemacht, Broschüren, die es eben auch auf der Homepage zum Runterladen gibt, auf der St. Pöltener Homepage. Wo wir auch eben Empfehlungen rausgeben für Fettleibigkeit, Adipositas und Schwangerschaft, wie die Patientinnen gut versorgt werden in der Schwangerschaft.
Birgit, du sprichst unglaublich viel an und es ist super wichtig, dass du sagst, wo man nachlesen kann, weil ich denke mal, das ist ein Thema, wo man als Frau, und ich würde es nicht sagen betroffene Frau, weil betroffen hört sich immer so betroffen.
Vom Frau sein betroffen. Ja,
also wo man als Frau, als schwangere Frau, was in der Hand hat zum Nachlesen, und wir werden es in unseren Shownotes verlinken, und wenn Sie auf unserer Homepage dann nachschauen vom Universitätsklinikum St. Pölten unter Rubrik Patientin und Besuch unter Gynäkologie und Geburtshilfe gibt es einen eigenen Reiter, sage ich jetzt einmal, wo Broschüren steht, und da lese ich jetzt Folder Adipositas in der Schwangerschaft, Info für Frauen mit Schwangerschaftskomplikationen, Nachsorge bei Bluthochdruckerkrankungen in der Schwangerschaft und Nachsorge bei Schwangerschaftsdiabetes. Jetzt ist es ja so, wenn ich schwanger bin,
Was nicht sein wird.
Danke. Aber ich als Mann habe doch meine Frau oft begleitet. Man ist bei der Gynäkologin. Ja? Und ja, es wird auch Blutdruck gemessen. Aber du hast jetzt gesagt, einleitend, dass bei 10% aller schwangeren Frauen ein Bluthochdruck vorliegt, ja? Der dann chronisch sein kann oder nur in diesem Schwangerschaftsfenster sein kann, aber wo du dann in der nephrologischen Ambulanz ganz oft siehst, dass diese Frauen, die in der Schwangerschaft schon am Bluthochdruck haben, irgendwann leider bei dir in der Ambulanz landen. Und wenn du sagst Window of Opportunity, das heißt, ich habe dieses Fenster, wo man auffällt, ich habe einen Bluthochdruck in der Schwangerschaft. Kommen diese Frauen dann, werden sie von der Gynäkologin dann zu dir überwiesen in die Ambulanz, oder wie ist derzeit der Weg? Was haben die Frauen für Möglichkeiten, wenn sie detektieren, dass sie einen Bluthochdruck zum Beispiel haben oder dass sie einen Schwangerschaftsdiabetes zum Beispiel haben? Wie ist jetzt der Weg und was würdest du dir in Zukunft wünschen? Was wäre die optimale Versorgung?
Also aktuell ist es so, eben im Mutter-Kind-Pass ist das verankert, dass der Blutdruck gemessen wird. Es ist so, wenn der Blutdruck eben vor der 20. Schwangerschaftswoche bekannt ist, dann spricht man von einem höchstwahrscheinlich von einem chronischen Bluthochdruck. Mhm. Und wenn er nach der 20. Schwangerschaftswoche auftaucht, dann ist es wahrscheinlich eine Bluthochdruckerkrankung in der Schwangerschaft. Beide Bluthochdruckerkrankungen sollten nachgesorgt werden. Dazu komme ich dann noch. Generell, die Gynäkologen versorgen diese Patientinnen sehr gut. Wenn es eine Bluthochdruckerkrankung ist, gibt es Leitlinien, die gerade letztes Jahr 24 rausgekommen sind für die Geburtshilfe. Das sind deutschsprachige Leitlinien, die sind erneuert worden. Es gibt internationale Leitlinien. Also ich sage mal, 24 war das Jahr der Bluthochdruckerkrankung in der Schwangerschaft, weil alle Leitlinien erneuert wurden. Und es gibt dort auch sehr gute Anleitungen für Diagnostik und für die Therapie. Es ist so, dass die bei uns in unserem Umkreis die Gynäkologinnen meine Kontaktadresse haben, und wenn es eben so ist, dass es sich um eher einen therapieresistenten Bluthochdruck handelt, also das heißt mehrere Medikamente notwendig sind, dann werde ich kontaktiert und dann sehe ich diese Patientinnen in der Schwangerschaft. Generell ist es mir ein Anliegen, dass ich die Patientinnen, die gut versorgt werden von den Geburtshelfern, nach der Schwangerschaft sehe. Also wir haben eine Postpartum-Ambulanz etabliert, die Precare-Fem-Ambulanz, wie wir sie nennen. Und da sehen wir die Patientinnen 3 bis 6 Monate nach der Schwangerschaft, weil da ist es wichtig, dass wir eben schauen, ist es eine chronische Bluthochdruckerkrankung, gibt es, als Nephrologen ist es uns wichtig, gibt es eine erhöhte Eiweißausscheidung, liegt da vielleicht auch eine Nierenerkrankung dahinter, wir schauen uns auch den Fettstoffwechsel an, wir schauen uns auch den HbA1c, das ist der Langzeitzucker, an, weil wir wissen, dass Patientinnen eine Bluthochdruckerkrankung haben, erhöht das Risiko für Diabetes haben. Und dieses Wissen ist auch einigen, glaube ich, noch nicht, die Awareness ist da noch nicht so vorhanden oder das Bewusstsein, dass diese Patienten eben dadurch, dass sie ein höheres Bluthochdruckrisiko haben, ein höheres Diabetesrisiko haben, ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko nennt man das, also ein Herzerkrankungsrisiko oder eben ein Nierenerkrankungsrisiko haben. Und deswegen haben wir diese Nachsorgeambulanz etabliert und haben auch sozusagen die Möglichkeit, die Patientinnen dann auch nachzuverfolgen, weil ich eben ein Research Timeout von der Karl-Landsteiner-Universität habe und damit ein Programm aufgezogen habe, eine kleine Arbeitsgruppe, und versuchen die Patientinnen dann nach einem Jahr, nach 2 Jahren, 5 und 10 Jahren zu sehen, weil da zeigen sich dann eben die Langzeitfolgen. In Planung ist auch, dass wir eng mit der Kinderabteilung zusammenarbeiten, weil uns interessiert auch das Outcome oder was ist mit den Kindern. Und man weiß auch ganz genau, wenn man die Mütter gut aufklärt bezüglich dieser Risiken oder dieser Langzeitfolgen, dass das eben auch dann sozusagen ins Bewusstsein der Mütter kommt, sich besser zu ernähren, mehr Bewegung zu machen. Man weiß zum Beispiel, dass eben Kinder, wo die Mutter einen Schwangerschaftsdiabetes hatte, dass die auch ein höheres Diabetesrisiko haben. Und wenn die frühzeitig eingreifen, die Kinder gesund ernährt werden und Sport machen, dann weiß man, dass man diesen Kindern einen besseren Weg mitgibt. Und generell ist es so, dass wir eben, um das eben auch breiter in ganz Niederösterreich sozusagen auszubauen, haben wir eben diese Broschüren jetzt gestaltet, weil diese Broschüren kann jeder abrufen in den Landesgesundheitskliniken und werden auch teilweise von Gynäkologen und Geburtshelfern eben sehr gern angenommen, damit die Patienten sich selbstständig informieren können, weil es ist halt immer leicht, wenn man es auch nochmal nachlesen kann, welche Empfehlungen gibt, sei es für Vitamine oder eben für das Thromboas oder auch für die Nachsorge. Und gerade auch beim Diabetes ist es uns halt auch sehr wichtig, dass der Test nach der Schwangerschaft dann gemacht wird, weil es ist ja empfohlen, dass dann nochmal dieser Blutzuckerbelastungstest nochmal wiederholt wird, damit man eben schaut, ist es ein Schwangerschaftsdiabetes oder ein Typ-2-Diabetes.
Das ist Routine, also der Gynäkologe und Geburtshelfer misst den Blutdruck.
Ja.
Wie hoch darf der sein? Also, weil ein Blutdruckmessgerät, glaube ich, das ist in bald einmal einem Haushalt vorhanden.
Ja.
Wie hoch dürfte der sein?
Also der Grenzwert ist 140,90. Wenn ich einen über 140,90 habe, dann mehr zweifach gemessen, dann spricht man von einer Bluthochdruckerkrankung und dann gehört diese therapiert. Also dann brauchen Sie eine medikamentöse Versorgung.
Und auch in Bezug auf Diabetes ist, glaube ich, dieser orale Glukosetoleranztest, du hast das zuerst angesprochen, wo sozusagen diese Zuckerbelastung quasi getestet wird. Das ist auch sozusagen Routine, das wird bei jeder Schwangeren durchgeführt.
Das ist im Mutter-Kind-Pass verankert in Österreich, dass zwischen der 24. und 28. Woche jede Schwangere einen Belastungstest hat. Und das ist halt, da ist einerseits das Bewusstsein schon ganz gut da, wenn der positiv ist, dass nach der Schwangerschaft der nochmal erfolgen sollte. Aber es gibt recht gute Daten dazu, wenn wir die Patientin nochmal erinnern, bei der Geburt oder bei der 6 Wochen Nachkontrolle, dass das zu einer deutlichen Erhöhung führt, dass diese Kontrollen durchgeführt werden, weil durchschnittlich führen Schwangere, die einen Schwangerschaftsdiabetes haben, zu 30% nur diesen Test durch. Ja? Mhm. Und deswegen ist es auch dieses Bewusstsein so wichtig und dass wir eben diese Broschüren gebracht haben. Ja? Weil muss halt ins Bewusstsein kommen. Beim Diabetes, also wir haben auch eine Fragebogenstudie gemacht und haben uns mal angeschaut, wie ist das Bewusstsein bezüglich Schwangerschaftsdiabetes und Schwangerschaftsbluthochdruck bei den Patientinnen, aber auch bei den Ärzten. Und es war recht interessant. Also man hat ein bisschen den Eindruck, Schwangerschaftsdiabetes ist sozusagen in den Köpfen. Das ist bewusst, der gehört nachgesorgt. Mhm. Aber die Bluthochdruckerkrankung ist noch nicht ganz so in den Köpfen wie der Diabetes.
Ich glaube, super, dass du das jetzt nochmal so klar ansprichst. Nämlich, wenn das Kind dann da ist, das Leben verändert sich, du weißt es, du bist auch Mutter, ja, und wir wissen es, da verändert sich einiges, dass man dann noch im Kopf hat, hu, ich muss da jetzt nochmal so einen Test machen, aber in weiterer Folge, wie du herausgearbeitet hast, ist es ja auch ganz wichtig fürs Kind, ja, weil du gesagt hast, auch bei die Kinder haben dann eine erhöhte Gefahr quasi, dass sie einen Diabetes entwickeln und dass man da sehr viel gegenregulieren kann durch Maßnahmen. Und was ich auch super finde, ist, Gynäkologen gut aufgehoben, wenn es komplex wird, kommen sie zu dir und man weiß, dass es die gibt und man weiß, dass es diese Ambulanz gibt. Das ist sicher ein guter Hinweis. Jetzt haben wir geredet über Bluthochdruck und Diabetes.
Ja, wo sich bei mir die Frage auftut, merke ich denn das als Schwangere, wenn ich jetzt sozusagen in meiner Schwangerschaft einen hohen Blutdruck entwickle oder habe oder einen erhöhten Blutzucker oder mein Zuckerstoffwechsel nicht hinhaut, merke ich das irgendwie? Habe ich da irgendeine Form von Wahrnehmung als Patientin?
Also es ist eben der große Vorteil ist ja, dass wir in Österreich diesen Mutter-Kind-Pass haben, okay, und dass die Patientinnen eben regelmäßig erstens zum Facharzt für Geburtshilfe und Gynäkologie gehen und dort eben der Blutdruck gemessen wird. Mhm. Ja. Wichtig ist nur, dass es dann auch oft passiert, die Patientin ist gestresst, weil okay, sie beim Frauenarzt ist und in Erwartung zum Beispiel des Ultraschalls ist und dann ist der Blutdruck mal höher und dann sagt man, naja, das war halt jetzt die Nervosität. Und da ist ganz wichtig, dass man den Patienten auch wirklich anleitet und sagt, bitte besorgen Sie sich ein Blutdruckmessgerät, nehmen Sie es mit nach Hause, messen Sie zu Hause in Ruhe, schauen wir es uns an. Es ist auch wichtig, weil es gibt ja dann immer diesen sozusagen Weißkittel-Effekt. Ja? Mhm. Und früher wurde immer gesagt, der Weißkittel-Bluthochdruck hat keine Auswirkungen. Das stimmt nicht, weil wir wissen, dass ungefähr 8% von Ihnen, die einen Weißkittel-Bluthochdruck haben, dass die Patientin auch ein höheres Risiko haben für diese sogenannte Schwangerschaftsvergiftung. Diesen Begriff mag ich nicht so gerne, aber Präeklampsie. Und dass man auch auf die aufpassen muss. Ja? Mhm. Und also primär und auffällig wird zum Beispiel der Bluthochdruck dadurch, dass die Patienten Kopfschmerzen kriegen oder so ein Unwohlgefühl. Und ganz wichtig ist, wenn eine Patientin eben eine schon bekannte Bluthochdruckerkrankung hat, sei es jetzt eben der chronische oder die Bluthochdruckerkrankung in der Schwangerschaft, dass man die auch aufklärt, wann muss sie dann rechtzeitig einen Arzt aufsuchen oder ins Spital kommen, weil sie eben ein Risiko haben, eine sogenannte Präeklampsie oder Schwangerschaftsvergiftung zu entwickeln. Oder Gestose wurde es früher auch oft genannt. Und dass man den Patienten das erklärt, was ist das für ein Krankheitsbild und was sind die Symptome. Und dass die Patientinnen halt wirklich auch ins Krankenhaus dann kommen, wenn sie Kopfschmerzen haben, die neu sind, die sie nicht kennen. Ja? Wenn sie das Gefühl haben, sie haben so Augenflimmern, Augenflattern, wenn der Blutdruck über 160 ist, dann sollten sie sich dringend vorstellen. Manche kriegen Luftnot, manche kriegen so ein bisschen ein Herzstolpern. Ja, und meistens wird es auffällig, weil die Patientinnen plötzlich dicke Beine bekommen und geschwollene, also dass sie merken, die Finger schwellen an, die Füße schwellen an. Und das ist aber auch physiologisch wieder in der Schwangerschaft, das machen wir halt schwierig auseinanderzudröseln. Ja. Deswegen ist es dann einfach gut, wenn man sich einfach einmal mehr vielleicht anschauen lässt. Ist das jetzt einfach Physiologie der Schwangerschaft oder ist es doch etwas, wo wir uns dann doch mehr die Patientin nachsorgen müssen oder versorgen müssen? Ja.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Jetzt haben wir den Bluthochdruck, hätte ich gesagt, abgearbeitet. Wir haben uns mit dem Diabetes auseinandergesetzt.
Meine Worte, ja.
Der Primarius Fajkovic hat in seinem Podcast zum Thema Männergesundheit gesagt, nicht auch Frauen können sozusagen ins System mit aufgenommen werden. Und
der Urologen und Urologinnen.
Der Urologen und Urologinnen, genau, und können sozusagen auch den Partner animieren, dass er sie untersuchen lässt. Ich glaube, das ist ein Appell jetzt an die männliche Zuhörerinnenschaft, wenn sie ein Kind erwarten oder wenn die Partnerin ein Kind erwartet, ist natürlich auch gut, nicht, dass man sozusagen sich an dem beteiligt, dass man auch natürlich Auffälligkeiten mit der Partnerin bespricht und dann womöglich gemeinsam einen Arzt aufsucht. Du hast allerdings noch einen Begriff erwähnt, den du jetzt so am Rande, glaube ich, ausgeführt hast, wo ich aber doch noch interessiert wäre, was das jetzt konkret ist. Was ist denn ein Präeklampsie oder diese volkstümlichere Bezeichnung Schwangerschaftsvergiftung. Was passiert da im...
Oder Gestose, das oder kennen Gestose auch noch sehr viele.
Im weiblichen Körper. Was tut sie da in der Schwangerschaft?
Also ich versuche das den Patientinnen so zu erklären, es gehört zu einer Bluthochdruckerkrankung in der Schwangerschaft, ja. Und es ist so, dass es kommt dann dazu, man braucht einen Endorganschaden, so nennt man das medizinisch. Das heißt, es muss ein weiteres Organ betroffen sein. Das heißt, es ist entweder, früher hat man gesagt, es muss die Niere sein. Ja, das heißt, es muss ja auch jede Schwangere wird bei der Untersuchung gebeten, einen Harn abzugeben. Mhm. Und da wird immer auf das Eiweiß im Harn geschaut. Okay. Ja. Und wenn da eben dann drei Plus sind.
Also man hat normalerweise kein Eiweiß im Harn.
Man hat normalerweise kein Eiweiß im Harn, genau. Mhm. Und deswegen wird es eben bei der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung auch immer mit untersucht. Und wenn man dann Eiweiß im Harn hat, dann besteht der Verdacht, dass man eben so eine Präeklampsie hat. Und aber was ganz, ganz wichtig ist, früher hat man eben gesagt, es muss immer die Niere sein, es muss aber nicht die Niere sein. Es kann eben, wie ich das vorher schon gesagt habe, von den Symptomen, es kann genauso, zum Beispiel durch die Luftnot kann eben das Herz betroffen sein, es kann die Leber betroffen sein, da haben die Patienten dann so ein komisch flaues Gefühl oder Oberbauchbeschwerden. Ja. Es kann eben auch dieses Augenflimmern, diese Augenblitze des Kopfschmerzen, das heißt, es können die Gefäße des Gehirns betroffen sein. Ja. Also das ist, man braucht immer einen Bluthochdruckerkrankung plus ein Endorganschäden. Und deswegen muss man die Patienten über die Symptome so genau aufklären und sie auch versuchen, da abzuholen und ihnen zu erklären, das ist, die Patienten, die es mal gehabt haben, also ich bin ganz kurz ehrlich, ich hatte es auch, ja, also ich kann es wahrscheinlich auch so gut erklären, ja, es fühlt sich anders an, es ist was anderes. Ja, also das ist anders als ein langsamer Verlauf der Schwangerschaft, wo man einfach Gewicht zunimmt, geschwollene Füße hat. Ja. Aber es gehört zu den Bluthochdruckerkrankungen dazu und gehört ihm eilig diagnostiziert und dann also observiert, sagt man, also man, es ist so, wenn man jetzt die Diagnose hat, ist es nicht so, dass man sofort entbinden muss, ja, sondern man braucht einfach regelmäßige Kontrollen und je nachdem, wie die Werte sind, entscheidet sich dann der Geburtshelfer, ob eine Entbindung jetzt schon initiiert ist oder nicht. Ja.
Und auftreten tut es wann im Verlauf der Schwangerschaft?
Das kann schon früher im Verlauf der Schwangerschaft sein, aber meist ist es eher so zwischen der 34. und 37. Woche, aber es kann auch schon früher auftreten, es gibt schwere Verläufe sozusagen, aber dann tritt auch schon der Bluthochdruck früher auf und auch meistens doch deutlich höher, wenn es früher ist.
Mhm. Und in Behandlung, wenn man sich dann in Behandlung begibt, ist das aber sozusagen kontrollierbar vom Team der ja. Gesundheitseinrichtungen beziehungsweise ja. halt vom
Also wichtig ist, dass man den Blutdruck gut einstellt, mhm. ja. Also weil das ist ja das, was zu Endorganschäden führt. Und ja, es ist gut beobachtbar, behandelbar und natürlich muss man dann sagen, was auch noch ganz wichtig ist, früher hat man immer gesagt, ohne die Geburt ist es dann vorbei. Ja, mhm. Also es gibt es auch nach der Geburt noch, weil es sozusagen die Plazenta ist ja das Organ sozusagen, ja, das mhm. Kind versorgt.
Und das ist dieser Mutterkuchen.
Der Mutterkuchen, genau, der Mutterkuchen. Mhm. Und ganz wichtig ist ja, also das ist ja verbunden mit der Mutter und das heißt, da gibt es Botenstoffe, die werden eben dann ausgesendet und die können auch nach der Schwangerschaft nur ein bisschen nachwirken. Und es gibt das auch, dass man das nach der Schwangerschaft, also wenn wer das nach der Schwangerschaft nach der Geburt hat, bitte trotzdem nochmal reinkommen, nochmal anschauen lassen, nochmal schauen, dass der Blutdruck passt.
Von was für einem Zeitraum sprechen wir da?
Er sagt, die ersten 10 Tage sind die wichtigsten, dass der Blutdruck wirklich gut passt. Okay. Ja? Aber wichtig ist auch, wenn der Blutdruck noch nicht in den ersten 3 Monaten nach der Schwangerschaft sich wieder normalisiert, dann gehört das auf jeden Fall entweder beim Facharzt für Allgemeinmedizin, beim Facharzt für Innere Medizin nochmal abgeklärt oder die Patienten können gern zu mir in die Ambulanz kommen. Mhm.
Birgit, wir reden immer... Ja, ich kann nicht schon fast sagen, immer. Wir reden sehr oft über Gesundheitsförderung. Ja, also jetzt haben wir gesagt, in der Schwangerschaft ist es wichtig, eine gewisse Vorsorgeuntersuchung zu machen, die im Mutter-Kind-Pass vorgeschrieben sind, Blutdruck, Diabetes und diese Sachen. Was kann ich tun, um eine gesunde Schwangerschaft, ja,
Zu begünstigen,
hast du jetzt schön gesagt.
Ich wollte das aus dem Mund
zu erleben, nehmen. Wollte ich sagen, aber okay, zu begünstigen ist eher okay, danke. Wir wissen ja, Bewegung ist wichtig, ist glaube ich in der Schwangerschaft genauso ja. wichtig, oder? Wie ist das aus der Expertinnen-Sicht?
Also was ganz wichtig ist, gesund in eine Schwangerschaft zu gehen, ist, dass man idealerweise, wie man es halt so schön nennt, jetzt den Lifestyle schon vorher hat. Das heißt, eigentlich wären 150 Minuten moderater Training und Sport wichtig. Ich versuche das jetzt auch gerade.
Pro Woche.
Pro Woche, genau.
Also
nein, täglich. Also ich versuche das jetzt nämlich gerade zu schaffen. Es ist gar nicht so leicht, 150 Minuten wirklich moderat bis Ausdauertraining. Ja. Also ich gehe sehr gern spazieren. Aber da schafft man es nicht. Also das kann ich sagen. Also wir sagen, zumindest wäre es ideal, über 5.000 Schritte am Tag zu machen. Ideal natürlich 10.000 Schritte ja, und die zügig. Und 150 Minuten Training wäre ideal pro Woche.
Ja.
Der Lifestyle gehört natürlich auch die gesunde Ernährung dazu. Und das ist halt auch wichtig vor der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft und auch nach der Schwangerschaft, dass man halt versucht, sein Gemüse und sein Obst einzubauen. Und das sind wichtige Dinge, die man tun kann, die vor der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft wichtig sind. Wofür ich auch noch sehr plädiere, ist eben, dass eben die Patientinnen werden ja schon in der 12. Woche vorgestellt und da wird auch nochmal eben so der internistische Hintergrund erhoben. Ja, und da gibt es ganz klare Leitlinien, wer dann sozusagen ein Thrombase braucht. Das ist ein Medikament, das behilflich ist, dass man eine Schwangerschafts Vergiftung, Präeklampsie oder Gestose sozusagen verhindern oder vorbeugen kann. Nämlich 60% Risikoreduktion. Das ist ziemlich viel. Ja, das gehört halt auch wieder dazu. Und ja, eben wichtig, wenn man sich das in jungen Jahren den Lifestyle angewöhnt, dann bringt man das wirklich in die Familie mit. Und auch zu den Männern.
Das stimmt. Das heißt, wir haben Ernährung.
Ja. Kennst du
wir
den
haben
Obsttag?
Bewegung, den Obsttag?
Ja, in der Schwangerschaft. Also bei der Schwangerschaft meiner Kinder wird meine Frau immer wieder Obsttage einlegen müssen und die sind auch quasi beratschlagt worden.
Aha, nein, kenne ich nicht.
Also ausgewogene Ernährung, glaube ich, ist das Leichteste, wenn man sagt ausgewogene Ernährung. Okay. Ich glaube, das kann man auch gut unterbringen. Ja.
Also wir haben Bewegung, wir haben Ernährung. Ich habe immer unglaublich zugenommen während der Schwangerschaft. dadurch, dass ich dann aber nicht gestillt habe, ist das bei mir weniger schnell wieder zurückgegangen als bei meiner Frau. Das war wirklich spannend zu beobachten. Ja. Substanzgebrauch, also ich sollte nicht rauchen, das ist, glaube ich, auch ganz ein wichtiger Punkt.
Ja, das vergessen wir nämlich immer wieder und da bin ich leider auch immer wieder überrascht, weil man den Eindruck hätte, es raucht kaum noch wer. Aber bei der Anamnese vor und nach, und also es rauchen noch doch einige und da braucht es Aufklärung. Und zum Beispiel in unserer Nachsorgeambulanz liegen auch immer bei mir so Aufklärungsbroschüren bis zum Rauchstopp auf. Also ich lege immer ganz gern so meine Broschüren auf, also da gehört das Rauchen definitiv dazu. Und was auch noch dazu gehört, und das würde ich gerne auch dann anbringen, ist die psychische Gesundheit.
Super, ja.
Das ist vor der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft sehr wichtig. Und es gibt vom Sozialministerium wunderschöne Broschüren diesbezüglich auch, weil man darf nicht vergessen, wir haben ja gesagt, 20% der Schwangeren haben eine internistische Erkrankung an Bord. Ja, und diese Patienten haben ein höheres Risiko, gerade nach der Geburt, aufgrund des Hormonwechsels, eine Anpassungsstörung, eine Depression zu entwickeln. Ja. Und zum Beispiel jetzt mal ganz kurz zu meinem Spezialgebiet der Präeklampsie. Da ist es eine von 5, die noch eine Anpassungsstörung hat.
Ja.
Ja, und da braucht es Awareness und Bewusstsein.
Also da darf ich ein bisschen spoilern. Wir werden in Kürze einen Podcast aufnehmen mit dem Titel »Wenn das Glück nach der Schwangerschaft ausbleibt«, im Sinne, ich bekomme ein gesundes Kind, aber ich habe diese Anpassungsstörung, von der du da gerade sprichst, die 20% waren mir nicht bewusst, dass die Zahl ist.
Nein, also man sagt 1 zu 7 bis 1 zu 5. Es kommt ja darauf an, wie viel chronische Krankheit da dahinter steckt oder wie ihm das Geburtserlebnis war. Sozusagen, ja. Aber es ist wesentlich höher, als man denkt. Ja. Und es wird halt kaum darüber gesprochen.
Ja, genau.
Birgit, jetzt gibt es die
1.0, weil du bist. Danke. Weil wir über mein Gewicht während und nach der Schwangerschaft gesprochen haben. du hast eine Broschüre, die nennt sie Adipositas und Schwangerschaft. Bist du eine Expertin?
Also es ist so, ich bin Internistin und Nephrologin.
Ja.
Ja. Und ich bin keine Endokrinologin, aber es ist eben so, wie ich diese Ambulanz begonnen habe, 21 aufzubauen, ist mir einfach immer mehr bewusst worden, wie viele Frauen wir haben. Und man definiert das als BMI über 30 oder fettleibig oder adipös. Und ich würde sagen, man sagt, übergewichtig und adipös sind ungefähr mittlerweile 25%.
Also es ist Thema.
Und es ist Thema. Mhm. Und was mir ein Thema ist, ist vor allem, dass es wichtig ist, dass die Patientin manchmal vielleicht mehr Vitamine brauchen. Ja, wir sehen bei denen Folsäuremängel, ja, dass es noch mehr Aufklärung braucht bezüglich eben Vitamine in der Schwangerschaft, Folsäure in der Schwangerschaft. Diese Patientinnen brauchen häufiger das, was ich vorher erklärt habe, diese Risikoreduktion der Präeklampsie. Also die brauchen oft ein Thrombos. Ja. Und deswegen haben wir da ganz genau die Punkte aufgeschrieben. Und wir sehen auch Patientinnen, die haben ein BMI über 40, über 50. Und da ist auch ganz gut, wenn die zum Beispiel die vorgesehene Mutter-Kind-Pass-Untersuchung vielleicht doch beim Internisten machen, der auch kurz einmal einen Schall vom Herzen machen kann. Ja? Weil man dann einfach sieht, das ist eine Belastung für den Körper und dann kommt noch dieser sogenannte Stresstest dazu, ja, von der Schwangerschaft. Und es ist mir einfach ein Anliegen, dass diese Frauen gut durch die Schwangerschaft gehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir in Niederösterreich auch Nachsorge-Adipositas-Ambulanzen hätten.
Birgit, neben der Ärztin hört man bei dir wahnsinnig intensiv die Wissenschaftlerin heraus. Das heißt also, du hast zu jedem Sachverhalt eigentlich auch einen Prozentwert Daten im Kopf. Jetzt ist es so nicht, dass in der Bevölkerung natürlich da verschiedene Möglichkeiten der Informationsbeschaffung existieren. Das heißt also, es gibt das Internet, das sozusagen dort dominant in der Beschaffung von Wissen ist, und da gibt es aus meiner Sicht seriöse und vielleicht auch weniger seriöse Quellen. Du hast in dem Gespräch jetzt mehrfach schon Leitlinien, Guidelines, Standards angesprochen. Wenn ich jetzt als Partner einer Schwangeren oder als Schwangere den Bedarf habe, mich selbst kundig zu machen, wie kann ich denn eine seriöse von einer möglicherweise unseriöseren Quelle unterscheiden? Oder ist das was, was ich vielleicht mit einem Experten tatsächlich auch besprechen muss und mich gar nicht sozusagen allein auf die Suche begeben kann?
Also ich denke mal, es ist sicher immer gut, mit demjenigen, der einen begleitet, in welcher Lebensphase man jetzt ist, vor der Schwangerschaft, nachher, wenn man älter wird, das sicher immer mit einem Fachpersonal zu besprechen. Es gibt sehr viele Quellen und es gibt eben die Fachpublikationen, die man eben veröffentlicht. Und mir ist es halt irgendwie deswegen auch so ein Anliegen, also hat in Kanada eben die Chance, wirklich ganz gute Veröffentlichungen eben auch in Herzerkrankungen in der Schwangerschaft, Adipositas in der Schwangerschaft, aber das ist eben für Fachpublikum. Und deswegen ist es mir auch in den letzten Jahren jetzt auch zum Anliegen geworden, deutschsprachige Artikel zu verfassen, sei es jetzt zum Beispiel im Journal für Hypertonie, ja, so eher für Fachärzte und Pflegepersonen zu veröffentlichen, also schon für Fachpersonal. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch die Möglichkeit, eben diese Broschüren zu machen. Ich denke, es ist halt immer ganz gut, wenn man halt auch schaut, wer hat geschrieben, wer ist der Autor oder gibt es einen Autor, weil das sieht man ja oft in diesen, ja, ja. Dass dann kein Autor genannt wird und dann weiß man nicht, wo kommt der Hintergrund her. Ja. Und wie gesagt, es gibt Leitlinien, die im letzten Jahr sind wirklich von den kardiologischen Gesellschaften, nephrologischen, hypertensiologischen, es sind so viele Leitlinien rausgekommen und das ist eine wahnsinnig gute Stütze. Nur sind diese Leitlinien halt auch oft zig von Seiten. Ja. Und freue mich jetzt zum Beispiel, dass ich auch immer wieder Einladungen kriege von wo Kurzartikel gefragt werden, und die versuchen wir dann auch so zu formulieren, dass sie auch laienverständlicher sind. Ja. Und da kann man, wenn man jetzt sagt, man möchte ein bisschen genauer nachlesen aus Broschüren, die wir ja jetzt eher auf der Homepage haben, dann kann man auch zum Beispiel, also jetzt googelt meinen Namen zum Beispiel, auch einige sozusagen deutschsprachige Fachartikel finden.
Und ihr kennt wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die AWMF veröffentlicht da die Leitlinien, also die arbeiten mit den Fachgesellschaften zusammen.
Die kam jetzt gerade raus, 24.
Und 24 kennt man eben auf der Homepage der AWMF. Wahrscheinlich diese Leitlinie kostenlos abrufen, ja, und könnte sie lesen. Nicht? Das ist womöglich, wenn man jetzt nicht ganz unmittelbar aus dem Gesundheitsbereich ist und da medizinisch beleckt, wird das vielleicht schwierig verständlich sein, aber es gibt es nicht. Also das ist öffentlich abrufbar.
Aber was Sie beide gesagt habt, wenn man im Internet nachschaut und nachliest und wenn man sich denkt, wieso macht man denn das nicht da so? Also dann mit der begleitenden Gynäkologin oder Fachärztin darüber zu sprechen, macht Sinn. Ja. Ich habe da was gelesen.
Oder bei TikTok gesehen. Oder
ja, genau, oder was oder auch immer. Ja. Also diese Dinge nachzufragen, ist sicher ganz, ganz wichtig.
Peter.
Oliver.
Der Peter tippt immer aufs Handgelenk, wenn man mit der Zeit sozusagen fortgeschritten sind und wir sind wiederum fortgeschritten und ich muss ehrlicherweise sagen, unser Schnitter, der die Podcasts schneidet, der kennt das wahrscheinlich schon grundsätzlich einblenden in jeden Podcast. Das war unheimlich interessant und wir haben das Thema wahrscheinlich nur angerissen. Also ich gehe davon aus, dass sozusagen wir das nicht abschließend behandelt haben, aber vielleicht ein bisschen einen Überblick gegeben haben, wie gehe ich in der Schwangerschaft vor? Was gibt es vielleicht für zusätzliches Angebot an einer Gesundheitseinrichtung?
Wie immer haben wir nicht alles gesagt, aber
den Anspruch haben wir nicht,
aber wir haben eine Internetadresse, ne? podcast@stpoelten.lkne.at. Diese Internetseite finden Sie auch in den Shownotes. Sollten Sie noch Fragen haben, Themenvorschläge haben, bitte schicken Sie uns eine E-Mail. Soll es spezifisch an die Frau Doktor sein, werden wir es weiterleiten.
Genau. Was wir dann immer machen, nicht? Wir haben ja eingangs vom Stresstest gesprochen, nicht? Und dass die Schwangerschaft ein Stresstest für die Schwangere ist, auch zum Teil. Was wir dann immer gern machen, ist auch ein Stresstest da im Rahmen des Podcasts, indem wir einfach von unserem Podcast-Gast einen Appell abverlangen. Liebe Birgit, an die Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet, was wäre so ein Appell, den du als Fachärztin für innere Medizin beziehungsweise als vertieft mit Schwangeren befasste, als Appell an unser Publikum weitergeben willst?
Also Schwangerschaft ist der ideale Zeitpunkt, einen Blick in die Zukunft zu haben und eine Chance, Nieren- und Herzerkrankungen zu erkennen.
Also das ist fast der Spruch, der als Wandtattoo geeignet ist.
Ja, das ist so.
Die Schwangerschaft als Möglichkeit des Blicks in die Zukunft, das ist auf so viele Varianten geworden. Mhm. Ich sage vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du genommen hast für unseren Podcast. Ich habe es wirklich spannend und interessant gefunden. Ich hoffe, dass alle Frauen draußen unsere Fragen nicht als zu...
Und Männer?
Ja, ich glaube auch. Ja. Schwangerschaft ist doch immer, es ist ein Stresstest, kann das auch für die Beziehung sein, auch dann, wenn das Kind da ist und so, aber es ist so eine wunderbare Zeit und so ich habe es immer sehr genossen. Wie ist es dir gegangen?
Die Schwangerschaft, ich kann mich, ehrlicherweise, es ist schon fast 30 Jahre her.
Die Vergessenskurve, ja.
Ja, womöglich hätte mich auch untersuchen lassen sollen. Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube auch nicht, dass ich es als negativ erlebt habe, sondern im Gegenteil, es war sehr schön.
Nicht?
Man, man merkt, dass was wächst mit einem Ergebnis, das dann wirklich unheimlich erfreulich ist und wo man sagen kann, nicht, das ist sicher das sind einfach die schönsten Erlebnisse, die man so als Mensch wahrscheinlich sozusagen erlebt. Ich sage vielen herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Und ich hoffe, wir sehen uns nochmal und können da vielleicht auch ein bisschen vertiefter auf dieses Thema eingehen.
Sehr gern.
Super, dass du da warst, Birgit. Danke, fein war's.